Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, nach so kurzer Zeit schon wieder bei euch sein zu können. Die große Grillparty straft Gott mit der Hölle. Nächste Folie. Ich habe mir so sehr gewünscht, über dieses Thema predigen zu dürfen, weil mit der Hölle so viele Menschen immer wieder in Angst und Schrecken versetzt werden, so viele Menschen kaputt gemacht werden. Und weil das mit Jesus Christus von Nazareth, der im Fleisch gekommen ist und uns die Liebe des Vaters offenbart hat, rein gar nichts zu tun hat. Und ich sag's euch gleich von vornherein, ich glaube, dass die Hölle ein Konzept der Barmherzigkeit Gottes ist. Lehnt euch also zurück und hört gut zu, wie ich darauf komme. Wenn wir an die Hölle denken, dann stellen wir uns alle irgendwie etwas Schlimmes, Grausames vor. Und da sind wir uns übrigens mit allen anderen Religionen auch einig. Und nicht wenige Religionen behaupten, dass alle, die nicht zur eigenen Religion gehören, auf alle Fälle in die Hölle kommen. Und wenn man diesen Gedanken dann mal konsequent zu Ende denkt, dann müssten irgendwann alle Menschen in der Hölle der jeweils anderen sitzen. Alle halten die Hölle zumindest für einen unerfreulichen Ort. Und darum eignet er sich auch so gut als Druckmittel, um Menschen auf die Spur zu bringen. Und Menschen auf Spur bringen, das ist ebenfalls nicht von Gott. Dadurch, dass die Hölle von der Kirche missbraucht worden ist als Strafkonzept, so als hätte die Kirche die Hölle im Griff und könnte sie als eine Art christliches Gefängnis benutzen, dadurch haben wir so einen kollektiven, unbewussten Heidenrespekt davor, mit der Hölle umzugehen oder über die Hölle zu reden. Aber einen Heidenrespekt sollten Christen vor nichts und niemand haben. Denn wir sind ja schließlich erlöst und wir haben vor jedem und allem Respekt, aber aus Liebe. Als Gegenbewegung zu diesem Missbrauch wird die Hölle nun geleugnet oder verharmlost. Nächste Folie bitte. Wenn man höllisch gut drauf ist oder irgendwo mal wieder der Teufel los war, dann meint man damit in durchaus positiver Sichtweise, dass sich besonders viel ereignet hat. In Film und Fernsehen verlieben sich Vampire und Dämonen arbeiten für die gute Seite und irgendwie sieht alles so ganz gut, nett und harmlos aus. Auf jeden Fall ist die Hölle nicht so langweilig wie im Himmel, wo man den ganzen Tag nur Hosianna singen muss und Ambrosia trinken muss. Und Halleluja, sorry. Und dann bemühen sich die Frommen eben wiederum in einer Gegenbewegung dazu, die Hölle als wirklich schrecklich auszumalen, um den Menschen eine solche Angst zu machen, damit sie dann doch lieber in den Himmel kommen, auch wenn der langweilig ist. In der Hölle, da brennen die Bösen, werden von Monstern gequält. So suggerieren es viele visuelle Darstellungen, die irgendwo in den Tiefen unserer Angstspeicher im Gedächtnis abgelegt sind. Aber, nächste Folie bitte, die Hölle ist zunächst einmal nur das einfache Konzept der Gottesferne. Sie ist das Gegenteil des Lebens, das wir bei Gott haben. Und das ist hier schon auf der Erde zu spüren. Die Hölle ist weder ein Bestrafungsort für religiöse Abweichler, noch eine Party-Location mit allen von der Kirche verbotenen Genüssen. Von David Yonggi Cho, dem koreanischen Pastor, wird eine Geschichte erzählt, dass er einmal eine alte Frau mit der Angst vor der Hölle bekehren wollte. Und daraufhin sagte ihm die Alte ins Gesicht: Was wollen Sie von mir? Die Hölle, die kenne ich schon, die erlebe ich jeden Tag. Erzählen Sie mir lieber etwas vom Himmel. Vieles von dem, was wir erleben, durchleben, erleiden hier auf der Erde, ist zutiefst höllisch und entspricht der Gottesferne, der Lebensferne. Und die Frage ist doch die, wer steigt denn in diese Hölle hinab und erzählt vom Leben? Wer predigt vom Himmel? Nächste Folie. Das meiste, was wir uns so über die Hölle vorstellen, kommt übrigens gar nicht aus der Bibel, sondern ist von allen möglichen religiösen Vorstellungen und Bildern und Erzählungen geprägt. Vor allem aber von Dantes göttlicher Komödie. Die göttliche Komödie wurde am Anfang des 14. Jahrhunderts geschrieben und gilt als eines der größten Werke der Weltliteratur. Es ist eine Vision, wie der italienische Philosoph Dante Alighieri sich in der Nacht von Karfreitag zuerst in einem Wald verläuft, dann den Vorraum und die neun Kreise der Hölle durchschreitet und auch noch einen abschließenden Abstecher in den Himmel macht. Und vieles von dem, was Dante beschreibt, hat in der Zeit danach Bilder, Predigten und Gedanken von der Hölle geprägt. Aber die göttliche Komödie ist und bleibt eben eine göttliche Komödie und ist nicht die göttliche Wahrheit der Bibel. Aber sie hat Auswirkungen gehabt und das in nicht unbeträchtlichem Maße. Und auch einige moderne Visionen von großen Gottesmännern, die die Hölle gesehen haben wollen, greifen an dieser Stelle zu kurz und ihre Bilder ähneln eher Dantes Komödie. Was ist also die biblische Vorstellung der Hölle? Warum und wie redet die Bibel über die Hölle? Wenn wir in die Bibel schauen und nach der christlichen Vorstellung von Hölle suchen, müssen wir zunächst einmal feststellen, dass nicht überall, wo Hölle draufsteht, auch Hölle drin ist. Mit dem deutschen Wort Hölle können nämlich drei unterschiedliche griechische Begriffe übersetzt werden. Hades, Abyssos und Gehenna. Das deutsche Wort Hölle leitet sich vom Namen des Totenreichs der germanischen Mythologie ab. Hel ist der Name des Totenreichs, als auch ihre Herrscherin, der Totengöttin Hel, eine Tochter von Loki. So, da schwingen also schon mal eine ganze Menge Dinge mit, die überhaupt nichts mit der Bibel zu tun haben. Die griechischen Wörter Hades, Abyssos und Gehenna, die haben auch ganz unterschiedliche Bedeutungen. Und es ist meines Erachtens auch wichtig, diese Unterscheidung zu kennen und zu beachten. Wenn man nämlich alles einfach nur zusammenmixt, dann kann man schon mal eine Höllenangst bekommen. Das erste Wort, das man immer wieder mit Hölle übersetzt hat, ist das griechische Wort Hades. Das haben wir auf der nächsten Folie, genau. So steht zum Beispiel in dem bekannten Spruch 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? In manchen Versionen des Urtexts das Wort Hades. Der Hades ist aber nicht die Hölle, sondern Hades ist die Übersetzung des hebräischen Sheol und meint die Unterwelt, die alle Toten aufnimmt. Gläubige, Atheisten, Agnostiker, die sogenannten Bösen und so weiter, eben einfach alle Menschen. Im Tod wird der Körper von der Seele getrennt, der Körper verwest und die Seele wartet in einem körperlosen Zustand getrennt von Gott auf ihr endgültiges Urteil. Der Hades ist kein Strafort, sondern das zwischenzeitliche Totenreich, in dem die Verstorbenen gelagert werden bis zum Zeitpunkt des Gerichts. Auch die Pforten der Hölle aus Matthäus 16, Vers 18 sind wörtlich die Pforten des Hades, die die Gemeinde nicht überwinden werden. Das Totenreich, das drängt natürlich in Form von Krankheit, Schwäche, sozialer Armut, materieller Armut, Bedrängnis und dergleichen mehr in unsere Lebenswelt hinein. Wo immer Gott schweigt oder für einen Menschen nicht mehr erfahrbar ist, da fängt die Wirklichkeit des Todes ja bereits mitten im Leben an. Alle Lebensminderung, jede Krankheit, jedes Unheil ist schon ein Zeichen des nahen Totenreichs, des nahen Sheol. In Sprüche 7, Vers 27 heißt es, der Weg zur Unterwelt beginnt mitten im Leben. Die Gemeinde wird von diesem Umstand aber nicht überwunden werden. Sie wird das Totenreich und seine Auswirkungen spüren in mehr oder weniger starken Formen, aber sie wird von seinen Pforten nicht überwunden werden, weil im Herzen der Gemeinde Jesu das ewige Leben pulsiert. Deswegen kann das Totenreich die Gemeinde nicht überwinden. Das Wort Hades kommt höchstwahrscheinlich von dem griechischen Wort Idein für sehen und Haidein, nicht sehen. Was bedeuten würde, dass der Hades ein Ort ist, an dem die körperlosen Seelen nicht mehr sehen können. Darum ist die Unterwelt auch ein Land der Finsternis. Die Toten können also auch Jesus Christus im Nachhinein nicht mehr als ihren Erlöser sehen, erkennen oder annehmen. Im Prinzip. Denn natürlich gibt es bei Jesus immer wieder auch ein Schlupfloch. Denn es gibt einen Lichtblick in der Dunkelheit des Todes, den wir jeden Sonntag wie auch heute im Glaubensbekenntnis erwähnen. Der Hades liegt im Innern der Erde, so dass man in ihn hinabsteigt. Er wird auch als ein Gefängnis beschrieben, unter anderem in Offenbarung 20, Vers 7. Der Hades hat Tore und wird von einem Schlüssel verschlossen, den laut Offenbarung 1, Vers 18 Jesus selber in der Hand hält. Und in der sogenannten Höllenfahrt Christi in 1. Petrus 3, Vers 19, dem Hinabsteigen in das Gefängnis, in das Reich des Todes, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, durchbricht Jesus eben die Gottlosigkeit und Finsternis des Totenreichs und bringt die frohmachende Botschaft allen verstorbenen Seelen der Vergangenheit und der Zukunft und predigt den Geistern im Gefängnis, im Hades, im Totenreich. Nun wissen wir auf dieser Seite nicht, wie die Toten darauf reagieren werden, aber meine große Hoffnung im Herzen ist, dass sich dann keiner mehr sperren wird, sondern dass dann alle mit Jesus gehen werden. Der Abyssos, das zweite Wort für Hölle, der ist ein Ort des besonderen Schreckens. Es ist der Abgrund, in den die Dämonen fahren, wenn man sie dorthin wünscht, und aus dem die Dämonen aber auch nicht mehr herauskommen können, weil der Abyssos verschlossen ist. Aus seinem Schlund steigt der Rauch eines unterirdischen Feuers. Der Abyssos wird von einem Dämonenfürst regiert, dem Engel des Abgrunds, der im Hebräischen Abaddon heißt, aber im Griechischen den Namen Apollyon, der Zerstörer, trägt. Von diesem Zerstörer heißt es, dass er in der Vision des Apostels Johannes von den sieben Plagen der König über die Heuschrecken war, die beim Erschallen der fünften Posaune aus dem Brunnen des Abgrunds aufsteigen. Nicht alle dämonischen Wesen sind bereits im Abgrund gefangen in diesem Abyssos. Der Satan zum Beispiel befindet sich noch nicht im Abgrund, sondern der geht wie ein angeketteter, brüllender Löwe auf der Erde umher und sucht, wen er verschlingen kann. Der Satan kommt erst im tausendjährigen Reich in den Abgrund. In diesem Augenblick sitzen im Abyssos-Gefängnis der Antichrist, das Tier, der Gefängnisdirektor Apollyon selbst und andere unheimliche Wesen, die dann in der Endzeit aus dem Abgrund aufsteigen werden. Aber in diese Hölle, in die Abyssos-Hölle, kommt kein Mensch. Die Hölle des Dämonengefängnisses Abyssos ist nicht für Menschen geschaffen worden. Auch nicht als Strafort für die Bösen seien ihre Taten auch noch so dämonisch. Und jetzt kommt die Gehenna. Die Gehenna ist das Tal Hinnom südwestlich von Jerusalem. Wenn man wollte, könnte man sich im Urlaub also die Hölle schon einmal anschauen. In alttestamentlicher Zeit bestand hier an diesem Ort ein heidnischer Kult, bei dem Kinder als Brandopfer dem Gott Moloch dargebracht wurden. Der Prophet Jeremia, der diesen Kult angriff, der nannte das Tal das Würgetal. Zur Zeit Jesu aber diente das Tal Hinnom als Müllhalde und als Begräbnisfeld Jerusalems, wie aus kürzlich durchgeführten archäologischen Ausgrabungen hervorgeht. Jesus benutzte also auch bei der Hölle, wie immer bei seinen Reden, alltägliche Beispiele, damit Menschen direkt erkennen konnten, was damit gemeint ist. Jesus sagt: Wenn du wissen willst, wie die Hölle aussieht, dann geh vor die Stadttore Jerusalems, guck auf das Tal Gehinnom, guck auf den Friedhof und du weißt, so ist es. Das ist das Leben ohne Gott. Heute würde er vielleicht sagen, geh auf die Müllkippe deiner Stadt, geh in das bekannte Tierversuchslabor, geh auf den Straßenstrich, geh zu den Junkieplätzen, guck dir den modernen Sklavenhandel an und dann weißt du, was Hölle ist. Und dieses dritte Wort, das immer wieder mit Hölle übersetzt wird, das Wort Gehenna, ist nun endlich auch die Hölle, in die auch Menschen kommen können. Und in der Menschen schon längst drin sind hier auf der Erde. Die Gehenna ist die endzeitliche Feuerhölle im eigentlichen Sinne. Aber in der Gehenna wird nicht gequält, sondern in der Gehenna werden im Gericht die vernichtet, die im Leben nichts mit Gott zu tun haben wollten. In Matthäus 10, Vers 28 sagt Jesus: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Und da steht ein griechisches Wort, das Wort Apollyme, für verderben. Und das meint eigentlich zerstören, restlos auslöschen. Also werden die Gottlosen nicht ewig gequält, sondern sie dürfen einfach endgültig verlöschen. So sagt es auch Offenbarung 21, Vers 8, wo es heißt, dass die Gottlosen im Schwefelsee den zweiten Tod sterben werden, also ausgelöscht werden nach dem Gericht. Denn der Schwefelsee ist nur für den Teufel und seine Dämonen als Bestrafungsort geschaffen worden und das schon vor der Zeit. Matthäus 25, Vers 41: Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Für die Menschen ist der Schwefelsee der Ort des endgültigen Todes. Und damit ist die Hölle letztlich auch ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Denn wer nicht mit auf der Erde mit Gott leben wollte, der muss das auch nicht in Ewigkeit tun. Und das finde ich irgendwie barmherzig, dass niemandem etwas aufgezwungen wird. Wer nicht mit Gott leben will, der muss das auch in Ewigkeit nicht tun. Denn wenn die Gottlosen sein werden, als wären sie nie gewesen, wie es der Prophet Obadja sagt, dann können sie auch nicht für immer gequält werden. Natürlich ist es so, dass das Neue Testament die Gehenna auch als ein nicht verlöschendes Feuer beschreibt, als äußerste Finsternis, als Verzweiflung. Aber das sind alles Zustandsbeschreibungen, die etwas über die Qualität der Hölle aussagen. Über die zeitliche Dauer dieser Qualen wird in Bezug auf die Menschen nichts gesagt. Es gibt jedenfalls auch Bibelstellen, die nahelegen, dass die Hölle nicht für immer brennt. Malachi 3, Vers 19 bis 21. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gottlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr der Heerscharen, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. Am Tag, da ich handle, spricht der Herr der Heerscharen. Das heißt, wenn dort, wo die Hölle brannte, die neue Erde geschaffen wird, Asche unter ihren Füßen, dann kann die Hölle nicht für immer brennen. Oder Jesaja 47, Vers 14. Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, welche das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seele nicht vor der Gewalt der Flammen erretten. Wenn die Gottlosen ihr Leben nicht erretten können vor der Flamme, dann können sie im Feuer nicht für immer lebendig gequält werden. So auch Psalm 37, Nahum 1. Und schlussendlich, wenn im Himmel kein Schmerz mehr ist, kein Leid und kein Geschrei, wie es in der Offenbarung heißt, dann kann auch die Hölle nicht mehr brennen. Was sollte das auch für eine Vorstellung sein, dass wir Christen in der Ewigkeit mit unserem Gott vereint sind, der reine Liebe ist und alles in allem ausfüllt und es keinen Schatten mehr geben wird. Und dann ist da irgendwo ein Ort, an dem gefoltert wird und geschrien und gelitten wird. Und wir flanieren ab und an, wenn wir Pause vom Hosianna singen haben, an der Hölle vorbei, schauen hinein und freuen uns, dass wir dermaleinst die richtige Entscheidung getroffen haben. Das ist doch irgendwie widersinnig. Das kann ich mit dem Gott der Liebe, den ich kennengelernt habe, nicht in Einklang bringen. Nein, ich glaube, die Hölle in der Ewigkeit ist der endgültige Tod, das endgültige Verlöschen, das endgültige Nichts. Zusammenfassend muss man sagen, die Bibel ist sehr spärlich mit ihren Aussagen über die Hölle und das aus gutem Grund. Sie ist nicht daran interessiert, genau zu beschreiben, wie es in der Hölle aussieht, was mit den Leuten in der Hölle passiert, sondern sie ist vielmehr daran interessiert, den Sieg Jesu über die Hölle zu beschreiben, so wie sie den Sieg Jesu über alles andere lebensfeindlich immer wieder beschreibt. Und das sagt mir, lasst uns diesem Beispiel von Jesus nachfolgen und lasst uns auch vom Leben schwärmen und die Hölle mal zur Seite stellen. Ja, die Bibel macht klar, dass es einen doppelten Ausgang aus diesem irdischen Leben gibt und das ist ernst. Und die Bibel sagt, dass wir gut beraten sind, uns Jesus anzuvertrauen. Darüber gibt es übrigens ganz, ganz viele Beschreibungen in der Bibel, aber es gibt keine Beschreibung, wie man in die Hölle kommt. Und darum sollten wir auch niemanden die Hölle heiß machen, wenn wir von Gott reden, sondern die Qualität unseres guten Lebens mit Gott leuchten lassen und Leute neidisch machen und ihnen Lust machen darauf, sich Jesus anzuschließen und mit ihm im Himmel auf Erden schon zu leben. So, und dazu zum Schluss noch ein kleines Schmankerl, ein Bild, das ich euch mitgeben will zum Schmunzeln. In Offenbarung 21, Vers 8 ist von diesem Schwefelsee als Teil der Hölle die Rede. Der Schmelzpunkt von Schwefel liegt bei 115,21 Grad Celsius und sein Siedepunkt bei 444,72 Grad Celsius. Zwischen diesen beiden Eckdaten bewegt sich also die höllische Temperatur. So weit, so schlecht. Das ist schon mal ziemlich heiß. Da bleibt auch wenig übrig. Aber ein anderes Gedankenexperiment geht von Jesaja 30, Vers 26 aus, wo der Prophet über den Himmel spricht und vom Himmel sagt, und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen, und das Licht der Sonne wird siebenmal stärker sein wie das Licht von sieben Tagen, zu der Zeit, da der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und die ihm geschlagenen Wunden heilen wird. Da ist also die Rede vom Himmel. Und jetzt hat ein findiger Astrophysiker das mal ausgerechnet und festgestellt, dass es laut dieser Jesaja-Stelle im Himmel ca. 70 Grad heißer ist als in der Hölle, nämlich 516 Grad Celsius. Und das finde ich sehr ermutigend, auch wenn es nur um höllische Temperaturen geht, mörderische Hitze, weil das sagt mir wieder mal, es bleibt dabei, gegen den Himmel ist die Hölle nur kalter Kaffee. Und ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt. Der Himmel ist immer besser als die Hölle. Vor allem eben der Himmel auf Erden. Und zudem wollen wir die Menschen ja nur auch einladen, ohne Druck oder Angst. Weil auch Gott nicht mit der Hölle straft, sondern mit dem Himmel beschenkt. Amen.